Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan und...
Hallo lieber Max Gotzler.
Ja, hallo ihr beiden. Freut mich total, bei euch zu sein.
Ich bin jetzt halt fast ein bisschen nervös, weil ich habe das Duo hier, das München zum deutschen Biohacking-Hotspot macht. Also wenn man jetzt von einem Trio reden müsste, dann müsste man noch den Christian Burkhardt dazu nehmen natürlich. Ja, ihr zwei seid das Power-Duo im deutschen Biohacking ein bisschen. Und seid außerdem gut und eng und langjährig befreundet. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt, ihr zwei?
Soll ich antworten, Andreas?
Darfst du gerne tun. Ich habe eine Idee, aber ja.
Ja, tatsächlich über unseren gemeinsamen Freund, den Marc Richter, der damals mein Mitstreiter bei Flowgrade war, immer noch ist, beziehungsweise jetzt in eigener Praxis tätig in Regensburg. Und der Marc war für mich eine Art Spurensucher. Der hat immer geschaut, was könnte interessant sein für unsere Inhalte, für nächste auch Podcast-Gäste, Formate etc. Und dann hat er mir den Andreas mal zugespielt. Und da war ich, wie es mir hin und wieder mal passiert, lieber Stefan, immer mal wieder bei dir auch, verwundert, wie bin ich auf diese Person nicht schon früher gestoßen? Und dann haben wir uns in München, weiß ich noch, zum Treffen verabredet, in besagtem und berüchtigtem Biohacking-Lab in der schönen Max-Vorstadt. Und dann hat es sofort gefunkt zwischen uns, würde ich sagen, Andreas, oder?
Nee, auf alle Fälle. Das war sehr, sehr spannend, weil damals war ich ja quasi noch Industrie und hatte ja noch sozusagen diese Textilprojekte auch mit im Petto und war natürlich voll nervös, dass jetzt Max Gotzler zu mir zu Besuch kommt. Das war ganz schön abgefahren. Und erinnere mich, dann war ja irgendwie Flowfest-Zeit und ich wollte unbedingt dabei sein, hatte aber schon Urlaub gebucht und dann hat sich das alles noch so ein bisschen verzögert. Und wir sind im Austausch geblieben. Ein Jahr später war ich dann, glaube ich, noch als Aussteller damals mit den EMF-Klamotten beim Flowfest zu Gast. Wir haben mit dem Biohacking Stammtisch eigentlich so zum ersten Mal ein Community-Event gemeinsam auf die Beine gestellt. Und versucht, Biohacking nicht nur digital, sondern auch so richtig Menschen am Tisch und Menschen zusammengetrieben im Raum zu versammeln, was auch ganz schön geil war. Unsere Freundschaft ist fix gewachsen, die Community auch. Und ja, inzwischen krönen deine Flowfest-Events sozusagen den deutschsprachigen Raum, wenn es darum geht, alles zusammenzutreiben, was man irgendwie, sich wünschen würde und darüber hinaus, also wirklich beeindruckend, was du da in den Jahren aufgebaut hast. Und
mir fällt gerade ein, ich habe eine Frage an euch beide, weil ihr wart ja beim Flowfest das erste Mal als Duo auf der Bühne.
Ja.
Und ich habe tolles Feedback gehört. Ich habe tatsächlich erst in den letzten Tagen die vollständigen Vorträge bekommen. Sprich, ich habe noch nicht hineingeschaut. Ich habe mir die Aufzeichnung von eurem Vortrag noch nicht angeschaut. Als Gastgeber ist es für mich immer schwierig, bei allen Vorträgen zugegen zu sein. Aber meine Frage an euch, wie war es für euch gemeinsam, mal nicht im Studio vor der Kamera, sondern auf der Bühne zusammen zu stehen?
Lass mich antworten, Andreas.
Tu das.
Für mich, ich bin ja nicht so der Bühnenmensch, ja, wie man dort unschwer merken konnte. Ich bin eher der Mensch, der sich, sogar wenn die Kamera aufgedreht ist, beim Podcast schon ein bisschen ein beklemmtes Gefühl hat. Und ich bin außerdem nicht so erfahren auf der Bühne. Auch das hat man gemerkt. Ich glaube, man hat alle meine Schwächen an diesem Tag an einer Stelle konzentriert wahrnehmen können. Und daneben war der Andreas, der natürlich auf die Bühne hinaufgeht und sagt, das machen wir jetzt einfach Bühne, ist ja wurscht. Das war also für mich schon eine ganz andere Situation. Ich werde später auch noch wahrscheinlich in unserem Gespräch darauf zurückkommen, Max, weil du wirst mir ja heute, das weißt du jetzt noch nicht, in den kommenden 50 Minuten beibringen, wie man in den Flow kommt, was man sonst in 4 Wochen oder in einem Buch braucht. Und das hätte ich mal dort irgendwie vorher wahrscheinlich zu Gemüte führen sollen. So habe ich es empfunden. Ich habe dann ein bisschen nachher, wir haben dann unseren Vortrag geschickt gekriegt. Ich habe ihn mir dann ein bisschen angehört und Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch, wie das ist, wenn man das erste Mal die eigene Stimme am Anrufbeantworter gehört hat und man hat nach 3 Sekunden ganz peinlich berührt abgedreht. Ungefähr so ist es mir gegangen, als ich mich gesehen habe da auf der Bühne. Ja, so war's. So war meine persönliche Wahrnehmung. Wenn du sagst, du hast tolles Feedback gehabt, dann freut mich das natürlich umso mehr.
Haben wir tatsächlich, ja. Also viele waren sehr erfreut darüber, dass ihr beide auf der Bühne standet. Ihr habt ja doch eine ganz schön namhafte Hörerschaft mittlerweile auch in unserer Community.
Ich habe vergessen, den Max Goslar vorzustellen. Ich gehe jetzt einmal, der Max ist so bekannt, dass ich davon ausgehe, dass ihn alle ohnehin kennen. Der Max Goslar ist selbst Biohacker und ebenso Biohacking-Pionier wie der Andreas. Der Max ist Veranstalter des Flowfest in München. Der Max ist Podcaster, Buchautor. Und der Grund, warum der Max jetzt da ist, ist, dass er ein Buch herausgebracht hat. Das Buch handelt vom Flow. Es ist die Flow-Formel. Und wir machen das jetzt einfach so, der Andreas und ich, wir sind wahnsinnig effiziente Menschen. Das, was in dem Buch auf 250 Seiten steht und in 4 Wochen ein Programm ist, in dem man tatsächlich die Menschen in den Flow hineinbringt, das machen wir jetzt einfach in 50 Minuten und dann haben wir das erledigt, oder?
Total easy. Es gäbe noch so viele Anmerkungen zu Maxes Vorstellung. Die war jetzt tatsächlich unglaublich knapp. Deswegen ein paar Ergänzungen. Flowfest, größtes und einzig relevantes Biohacking-Community-Treffen im deutschsprachigen Bereich. 3 Bücher, nicht nur 2 wie meiner eins und 25 als Co-Autor wie du, aber wenige. Du hast 1 unter Wagner, oder?
Ich habe 2, das zweite. Das erste ist das zweite gekommen unter meinem Namen.
Okay.
Also siehst du. Und nein, drei. Wir haben ja das Biohacking-Buch miteinander gemacht.
Ja.
Dann habe ich mein Misserfolgsbuch gemacht und jetzt eben das 7-Tage-Wochenende-Buch.
Ja, Glückwunsch dazu übrigens, Stefan. Ich habe es gesehen in meiner Recherche.
Max, du hast jetzt 45 Sekunden Zeit, um uns zu erklären, was Flow ist.
Ich glaube, ich brauche nicht ganz so lang. Ganz einfach erklärt, es ist die völlige Vertiefung in den Zustand des Hier und Jetzt. Das völlige Eintauchen in das, was du gerade tust. Das sich selbst vergessen im Moment, in der Aktivität, der du gerade nachgehst. Und der Zustand, der ist ein archetypischer Zustand. Der Flow-Begriff wurde geprägt von Mihaly Csikszentmihalyi. Allerdings gibt es viele verschiedene Beschreibungen über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte tatsächlich. Schon Goethe hat diese Art Zustand des ekstatischen Eintauchens, zum Beispiel seine Schreibtätigkeit, als Rausch bezeichnet. Mhm. Also nochmal, um es kurz zusammenzufassen, es ist die völlige Vertiefung in das, was du gerade tust.
Und du sagst, das ist ein Zustand, den kann man erzeugen. Das ist jetzt kein gottgegebenes oder universumsgegebenes oder wo, von wem oder was auch immer gegebenes Geschenk, sondern Flow ist etwas, das man erzeugen kann. Das kann man herstellen. Man kann sich in einen Flow-Zustand begeben. Und jeder, der diesen Zustand schon einmal erlebt hat, wenn man irgendwie auf die Uhr geschaut hat und nach 10 Minuten waren 4 Stunden vorbei und es waren 30 Seiten Buch plötzlich geschrieben, als hätte man es gar nicht selber gemacht oder irgendwelche anderen Dinge, die man halt tut, wo man eigentlich sich sehr, wo man glaubt, man muss sich sehr bemühen und die Dinge geschehen dann wie von selbst. Das nennt man Flow-Zustand. Und du bist derjenige, der sich mit diesem Thema sehr, sehr, sehr intensiv seit sehr langer Zeit aus verschiedenen Perspektiven beschäftigt hat, eben auch als Biohacker. Und da schreibst du in deinem Buch gleich zu Beginn, dass es ja eigentlich ein bisschen ein Gegensatz zum Optimieren ist. Und du schreibst, je verbissener ich versuchte, diesen Zustand zu erreichen, also eben diesen optimalen, optimierten Zustand, desto seltener trat er ein bisschen wie das aussichtslose Vorhaben, als würde man versuchen, schneller einzuschlafen, indem man sich mehr anstrengt. So, jetzt sind wir Biohacker natürlich schon Leute, die glauben, wir haben alle Schalthebel des Lebens in unserer Hand. Wir drücken alle Knöpfe selber, die entscheidend sind. Und du sagst, nein, das ist gar nicht so. Ihr müsst lernen, loszulassen. Ihr müsst lernen, Kontrolle aufzugeben. Ihr müsst lernen, zu vertrauen. Ihr müsst lernen, was auch immer. Und das wollen wir jetzt ein bisschen von dir lernen.
Ja, sehr gern. Ja, also vielleicht dazu auch noch ein paar Worte, weil ich habe natürlich absichtlich in dem Buch mich selbst auch schon herausgefordert, aber auch versucht, so ein bisschen zu provozieren. Also nicht nur den Leser, sondern auch mich. Auch meine Leser, die mich oder Leserinnen, die mich kennen über die Jahre, wissen, ich habe in meinen ersten zwei Büchern ja genau das gemacht, was du gerade beschrieben hast. Versucht, die Knöpfe zu finden, um leistungsfähiger zu sein, ja, um besser zu schlafen, besser mit Stress umgehen zu können, diverse Körperfunktionen zu optimieren. Und nach 10 Jahren, ich glaube, ihr beide könnt es nachfühlen. Ich merke das auch an vielen anderen namhaften Experten und Expertinnen unserer Szene, dass je länger man sich damit beschäftigt, merkt man, okay, die großen Fragen des Lebens kann es auch nicht wirklich beantworten, das Biohacking. Es ist ein Bereich, wo wir gezielt Kontrolle über verschiedene Aspekte ausüben. Und ich glaube, das reizt mich auch so sehr am Biohacking. Und gleichzeitig die Flow-Psychologie, die fast schon auch eine Flow-Philosophie ist, die beschäftigt sich sowohl mit dem Zustand der Kontrolle, aber auch des Loslassens. Und das macht den Flow für mich auch so faszinierend, weil es eigentlich ein sich widersprechendes Paradox ist. Also es geht um Kontrolle, es geht um völlige Präsenz und Aufmerksamkeit und zum Beispiel der Snowboarder, der jetzt irgendwie Weltrekord fährt und dann wirklich in zigstel Sekunden den Stein noch sieht und ausweicht und Bestzeit fährt, der ist in so einem Zustand auch der völligen Kontrolle, aber da kommt er nur hinein, wenn er vorher losgelassen hat. Und das ist so ein Spiel, fast wie beim Ein- und Ausatmen, dass wir immer mal wieder in den Zustand der Kontrolle gehen, um dann wieder loszulassen. Und das versuchte ich jetzt in dem Buch vor allem zu erforschen, um herauszufinden, gibt es denn wirklich eine Formel, die wir anwenden können? Ich verrate noch nicht zu viel, vielleicht am Ende der Episode, was für mich dann die Formel war, aber ich wusste tatsächlich, als ich mit dem Buch angefangen habe, noch nicht, was genau diese Formel sein könnte. Weil es gibt verschiedene Ansätze, es gibt Modelle, es gibt ein ganzes Feld in der Psychologie, das sich mit dem Flow-Zustand beschäftigt und alle möglichen Aspekte beleuchtet, sei es von Hirnwellen, von Neurotransmittern, von auch den anatomischen Veränderungen im Hirn, die versuchen herauszufinden, wie können wir tatsächlich in diese ja, betörenden Zustände kommen, wo alles leicht fällt, wo die Zeit schwindet, wo wir erfüllt und glücklich sind, wo wir auf einmal dieses Gefühl von Sinnhaftigkeit empfinden, das wir alle kennen, seitdem wir klein sind. Und ja, und dem habe ich versucht, so Lanze zu tragen und dem mehr auf den Grund zu gehen. Und am Ende bin ich sehr viel weitergekommen, aber ich denke, ich könnte mir vorstellen, das wird eine lebenslange Reise, um das noch zu erforschen. Und das Ursprungsbuch des Flow hat den Untertitel Das Geheimnis des Glücks, glaube ich, war es, oder der Schlüssel zum Glück. Auf Deutsch übersetzt.
Das ist von dem Mihai Csikszentmihalyi.
Genau, Mihai Csikszentmihalyi, unaussprechlich fast, aber ein ungarischer Name. Der Professor hat allerdings dann seine Hauptarbeiten in den USA an der Universität gemacht und sich eigentlich sein ganzes Leben der Erforschung dieses Zustands, dieses ekstatischen Zustandes gewidmet. Und für mich, was darunter auch welche Begriffe schwingen, die noch ein wenig zeitloser sind eben Glück. Also Flow ist ein Zustand auch der Glücksforschung. Oder auch Lebendigkeit, Enthusiasmus, Begeisterung. Dazu hat zum Beispiel der Neurowissenschaftler Professor Dr. Hüther sehr viel geforscht zum Thema Begeisterung. Und er hat die Begeisterung beschrieben als ein Dünger fürs Gehirn. Also wenn wir begeistert sind, dann setzen wir Prozesse in Gang, die das Hirn wesentlich schneller sich verändern lassen. Also sprich die Neuroplastizität, die Fähigkeit des Gehirns, sich zu verändern, fördert. Und das sind eben diese spannenden Effekte, die wir alle haben wollen. Allerdings, wenn es dann eben darum geht, in den Flow zu kommen, worum es ja in der Episode gehen soll, dann ist die Sache oft gar nicht so einfach. Denn das hat genau der Mihai Csikszentmihalyi selbst erkannt, dass er gesagt hat, ja, der Flow ist, und das beobachtet man sehr gut bei Kindern, ein Zustand, der auf natürliche Weise entsteht und eigentlich eben auch eine gewisse Ziellosigkeit in sich trägt. Und der Andreas wird mich jetzt dafür schelten, aber ich werde den Begriff trotzdem nennen. Ich
freue mich so drauf.
Und zwar hat er ihn beschrieben als einen autotelischen Zustand. Und autotelisch bedeutet aus dem Altgriechischen kommend Auto selbst und Telos das Ziel. Also sprich, es ist ein Zustand, wo das Ziel, die Aktivität seiner selbst ist.
Mhm. Ist es dieser Weg, ist das Ziel Sache?
Der Weg ist das Ziel, ja, genau. Also ich fahre jetzt eben zum Beispiel der Snowboarder wieder, um zu dem Beispiel zurückzukommen, der vergisst dann irgendwann, dass er eigentlich Bestzeit fahren will. Also das ist gar nicht mehr das Ziel, sondern er will einfach in dem Moment jetzt so gut wie möglich die Herausforderungen meistern, die ihm in Echtzeit begegnen.
Ja.
Und das erfüllt ihn. Und das ist so ein Feedback-Loop, der sich voranträgt. Und unten angekommen, erinnert er sich vielleicht erst nach ein paar Sekunden, ah ja, stimmt, ich bin ja irgendwie ein Rennen gefahren und was war denn eigentlich meine Zeit?
Ja, warte mal, jetzt muss ich dich da ein bisschen unterbrechen. Wir reden über 30 Seiten Buchschreiben am Tag. Ja? Das ist ein qualvoller Anspruch, den wir alle drei kennen. Und wenn ich jetzt in der Früh anfange und ich sage, ich habe noch 30 Seiten vor mir, dann bin ich ja nicht wie das Kind, das eine Sandburg baut und sich dann in der Sandburg vertieft, weil das Kind sagt ja nicht, ich muss heute am Abend 5 Sandburgen fertig haben, die mir dann der Sandburgenlektor freigibt, sondern das Kind sagt, ich baue jetzt mal eine Sandburg und bin ganz Sandburg. Wir sind aber nicht ganz 30 Seiten, weil wir müssen am Abend, wenn wir die 30 Seiten fertig haben, dann kriegen wir vom Lektor eine aufs Haupt. Oder wenn man halt sonst irgendwie, ich nehme nur dieses Beispiel als Leistungsanspruch, zerstöre ich den Flow schon in dem Moment, wo ich einen Leistungsanspruch damit verknüpfe? Oder ist es eine andere Art von Flow? Oder muss ich nur einfach anders daran herangehen?
Es ist ein gewisses Wechselspiel. Also ich glaube, dass Ziele, das hat auch der Csikszentmihalyi sehr gut erkannt, also bei ihm spielt das Zielsetzen eine ganz wesentliche Rolle, um in den Flow zu kommen. Und auch das Kind setzt sich vielleicht unbewusst Ziele beim Bauen einer Sandburg. Also vielleicht will es den Turm jetzt erstmal perfekt aus dem Sandeimer. Ich habe das tatsächlich gerade erst beobachtet an meinen Neffen, die auch zu Besuch waren. Und wir waren alle mit der ganzen Familie in Portugal und haben die eine Sandburg gebaut. Und dann merkst du richtig, wie die dann den Eimer füllen mit Sand und dann nochmal richtig fest drücken, weil sie gemerkt haben, eben, dass wenn sie es nicht tun, dass der Turm dann zusammenfällt. Also dass der Sand dann schön auch ein bisschen feucht sein muss. Das heißt, die sind dann nach und nach mehr zum Meer gelaufen, haben den eher feuchten Sand gesammelt und haben dann wirklich mit absoluter Begeisterung diese Sandburg gebaut. Aber ich glaube, die Ziele haben sich dann auf natürliche Weise ergeben. Sie haben ein Projekt angefangen und dann ging es erstmal darum, dieses Grundkonstrukt der Burg zu bauen, also sprich die Türme, die 4 Türme und dann den Graben und so weiter. Und ich glaube, bei uns im Alltag wäre das Ziel jetzt an deinem Beispiel, sich schon diese 30 Buchseiten erstmal als Ziel zu setzen, um loszulegen, um einen Ankerpunkt zu haben, einen Polarstern. Aber dann auch vielleicht diese Metaziele unterbewusst zu koppeln an, ich schreibe jetzt den nächsten Satz. Wie klingt der Paragraph für mich? Was könnte jetzt der nächste Schritt sein, um den perfekten Einstieg in das nächste Kapitel zu finden? Das heißt, da ist auch wieder das Paradox. Wir brauchen diese eher objektiven, größeren Ziele, um anzufangen, um uns dann aber in der Aktivität selbst wieder zu verlieren. Aber so ein bisschen dieses Vertrauen auch zu haben, vielleicht auch unterbewusst, dass wir etwas tun, was auf etwas Größeres einzahlt. Wenn das Sinn macht. Weil wenn ich jetzt einfach nur loslege und eben kein Kind bin und sage, ich muss am Ende des Tages was abliefern, sonst erwartet mich Stress und Angst und vielleicht ein Arbeitgeber, der erzürnt ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, erstmal so die Richtung zu justieren, den Kompass einzustellen und dann zu versuchen, und das ist die große Herausforderung, sich dann in diese Aktivität zu begeben mit vollem Vertrauen, dass sie einzahlt auf mein größeres Ziel und sich dann darin zu vergessen. Ich habe dem Andreas kurz gestern davon berichtet. Ich gehe gerade trainieren und wieder auf eine Weise, wie ich schon lange nicht mehr trainiert habe, und zwar mit einem mehr oder weniger professionellen Bodybuilder. Und der fordert mich jedes Mal heraus. Ich schreibe mir das auch immer alles auf. Und zum Beispiel haben wir gestern Brust trainiert. Und ich weiß, ich habe gerade eine tolle Folge gehabt, die habe ich mir übrigens auch angehört, zu den 30 Tipps für Muskelaufbau. Mhm. Da ging es auch in vielerlei Hinsicht um Dinge, die ich jetzt wieder kennenlerne durch dieses Training. Und dann sehe ich, okay, letztes Mal habe ich aber wirklich mit Mühe und Not irgendwie 4 Wiederholungen geschafft. Ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl bei einer Übung mit 150 Kilo, also bei der irgendwie Brustpresse. Und dann sagt er, ja, letztes Mal hast du 150 viermal geschafft, jetzt schaffst du 160. So, und mein Hirn sagt erstmal, nee, so, ich habe ja gerade mal irgendwie 150 zitternd viermal gehoben und so, und wie soll ich jetzt 160 schaffen? Allerdings, auch durch dieses Tandem, also den Coach, den ich jetzt mehr oder weniger im Fitnessstudio habe, der mich dann auch motiviert und der sagt, nee, das schaffst du, das packst du, das ist nur dein Hirn, das sich jetzt versucht abzuhalten, komme ich in einen Zustand, wo ich sage, das packe ich, ich probiere es jetzt einfach, ich lege es auf, ich setze mich hin Und dann merke ich wirklich, wie mein Hirn auf einmal in einen Flow-Zustand schaltet, weil ich merke, ich brauche jetzt alle Ressourcen, höchst konzentriert diese Übung auszuführen, weil es gibt eine große Gefahr zu scheitern. Also ich brauche jetzt wirklich alle Ressourcen, weil ich weiß, es ist vielleicht möglich, aber ich vertraue mir noch nicht ganz so dabei. Und das heißt, ich habe ein Ziel, also ich will jetzt diese 160 Kilo schaffen und ich schaffe es fast jedes Mal. Also und dann merke ich wieder, wie viel mehr wir in der Lage sind und dass auch der Flow-Zustand in der Hinsicht immer erstmal einen Widerstand in sich trägt. Das ist übrigens auch der erste Teil im Buch, wo es ja sehr viel um Widerstand geht. Also einfach nur so spielerisch in einen Flow zu kommen, ist in unserem Alltag wirklich gar nicht so einfach. Wir brauchen die Herausforderung, wir brauchen die Ziele, um das nochmal aufzugreifen. Und dann auf einmal produziert der Körper Botenstoffe in Form von Neurotransmittern, von Peptiden, Hormonen, die auf einmal unseren Körper durchfluten und uns in die Lage bringen, eben der Herausforderung gewachsen zu sein.
Biohacking heißt das Maximum aus sich rauszuholen. Biogener One Omega 3 Add plus One hilft dir genau dabei. Es ist ein flüssiges, veganes DHA und EPA Algenöl. Super einfach zu dosieren, neutral im Geschmack und perfekt in den Alltag einzubauen. Natürlich wissenschaftlich fundiert, wie man es von Biogener kennt, und ein echtes Plus für Herz, Mental Fitness und vieles mehr. Und das Beste, es harmoniert perfekt mit Biogener One für deine super einfache Morning Routine. Alles in One. Also, wenn du deinem Körper was Gutes tun willst, schau mal auf biogener-one.com vorbei.
Widerstand, Vertrauen, das sind schon mal Begriffe, wo ich da ein bisschen nachgehen möchte. So, du liegst jetzt dann da und wir müssen ja nicht das 30-Seiten-Beispiel nehmen, wir nehmen das Beispiel mit den 160 Kilo. Du hast im Kopf jetzt den kleinen Max, der sagt, na, 150 war das letzte Mal schon an der Grenze. Wie soll ich 160 schaffen? Das geht nie. Mir fällt die Hantel auf die Brust. Ich wär mich fühlen wie nach einer NAD-Druckbetankung oder ich werde mir den Brustkorb zerschmettern. Und so, und dann hast, also das ist dieser Widerstand. Okay, ich halte ihn jetzt nicht für wahnsinnig unberechtigt, weil wenn du bei 150 schon Probleme hattest, na, dann wird es mit 160 wahrscheinlich, ist die Chance, dass das scheitert, relativ groß. So, dann sagst du aber, du gehst ins Vertrauen. Du überwindest mit der Kraft des Vertrauens den inneren Widerstand. Das klingt alles super schön, aber funktioniert das auch?
Es funktioniert. Und ich beschreibe das immer ganz gerne mit zwei Gegenspielern. Also wir haben eigentlich zwei Stimmen in uns konstant. Die eine Stimme, die sich nicht verändern will. Und die ist bei vielen Menschen sehr stark, meist stärker als die andere, die sich verändern will. Und die sagt, wir wollen ja eigentlich gar nicht mehr. Wir brauchen doch gar nicht mehr Muskelmasse. Wir brauchen doch gar nicht mehr Kraft. So, und diese Schwelle oder diese Stimme, die wollen wir überschreiben mit der Stimme, die sagt, nein, wir wollen herausfinden, was alles möglich ist. Wir wollen noch ein bisschen weitergehen. Wir wollen unsere Grenzen austesten. Und die sind miteinander im Gespräch. Und auch in der Flow-Philosophie gibt es oder in der Flow-Psychologie gibt es sehr gute Studien, die gezeigt haben, dass der perfekte Kanal oder das perfekte Verhältnis zwischen Herausforderung und Können in einer Art Tunnel liegt. Das heißt, die wahrgenommene Herausforderung darf nicht zu hoch sein, sonst ist sie überfordernd. Also sprich, wenn ich jetzt 200 Kilo aufgelegt hätte, dann würde mein Hirn sagen, das ist einfach nicht möglich. Also sorry, wir haben gerade 150 geschafft, du hast nicht mehr Muskelmasse, es geht nicht. Das heißt, es wäre überfordernd, dann komme ich unter Umständen in einen Stresszustand, also auch weil einfach zu viel Cortisol ausgeschüttet wird. Vielleicht blamiere ich mich vor meinem Trainingspartner, vielleicht verletze ich mich, wie du sagst, mir sprengt es den Brustkorb. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sage, ich lege 145 auf, also ich unterfordere mich, dann sagt man, ja gut, brauche ich mich jetzt nicht so wirklich anstrengen, weil ich habe ja 150 schon mal geschafft zumindest, also warum sollte ich jetzt schwächer geworden sein nach einer Woche Regeneration? Also sprich, sich herauszufordern, sich Widerstände zu suchen, wo dieses innere Vertrauen anspringt, dass so ein kleiner Funke kommt, der mir kommuniziert, okay, die Möglichkeit besteht. Die Möglichkeit, dass du es schaffst, ist da. Wir wissen zwar jetzt noch nicht genau, aber wir könnten es rausfinden. Und genau in diesem Zustand auf einmal, da springen tatsächlich unterbewusste Prozesse an, die sagen, okay, lass es uns probieren. Wir geben dir jetzt alles, der Körper gibt mir, was er hat an Bausteinen, an Botenstoffen, um mich in die Lage zu versetzen, es zu schaffen. Er kann natürlich nicht genau sagen, ob ich es schaffe, aber das ist genau der Moment, wo dann auch das Hirn alle Energie abzieht aus dem präfrontalen Kortex, beziehungsweise eigentlich verschiebt er das, aus dem präfrontalen Kortex, wo auch viel Energie darauf verwendet wird, uns selbst zu hinterfragen, uns zu beobachten, zu sagen, sitzt mein Bart heute richtig oder bin ich heute gut angezogen? All diese Stimmen werden auf einmal leise, weil diese Energie abgezogen wird, um sie darauf zu konzentrieren, was gerade vor mir liegt. Und das ist diese 160 verdammten Kilo zu stemmen. Und auf einmal merke ich richtig, meistens ist es dann genau der Moment, nachdem ich es geschafft habe. Und da kommt tatsächlich dann so ein kurzer Moment der Freude. Und ich merke richtig, wie meine Mundwinkel nach oben gehen. Und ich strahle meinen Trainingspartner an und sage, krass, ich habe es geschafft. Ich habe nicht nur viermal 150 geschafft, sondern fünfmal 160. Also ich habe mich verbessert. Und dann sagt er, ja, ich habe es dir doch gesagt und so. Und das sind dann die Momente, die wieder in das Vertrauen einzahlen für nächstes Mal. Weil dann habe ich mir gesagt, nächstes Mal mache ich 170.
So, das erste ist einmal, Flow entsteht in der dosierten Überforderung. Korrekt?
Genau so ist es.
So, das heißt, ich brauche einmal am Anfang, glaube ich, als erstes, brauche ich einmal etwas, das eine Begeisterung in mir auslöst. Das ist entweder, dass ich die Tätigkeit an sich gerne mag oder dass das Ergebnis der Tätigkeit für mich sehr verlockend ist. Das vermute ich jetzt einmal, dass ich das
sehr gut beschrieben,
passend zusammengefasst habe. Das zweite ist, ich brauche eine Überforderung. Ich brauche etwas, dass ich sage, das schaffe ich jetzt nicht nebenbei, das schaffe ich jetzt nicht mit 90%, sondern das schaffe ich nur mit wirklich 100%. Oder ich schaffe es nicht mit 99, ist wahrscheinlich sogar besser formuliert. Ich schaffe das nur, wenn ich 100% gebe. Und selbst dann bin ich nicht ganz sicher. Mhm. Ich glaube, das ist einmal das Zweite, was ich brauche. Das Dritte ist dann, ich gehe ins Vertrauen. Ich sage, ich kann das. Es ist möglich. Es wird mir gelingen. Ja? So, diese drei Schritte, sind die schon, wie weit sind wir denn dann jetzt schon auf dem Weg in den Flow? Sind wir da schon mittendrin oder klopfen wir da immer noch an die Tür?
Ich denke, der wichtige Schritt, der hier noch fehlt, ist der Moment des Loslassens. Und den kann man auch ganz gut biologisch
Bei der 160-Kilo-Hantel nehmen wir ihn aber eher metaphorisch, glaube ich.
Genau, metaphorisch. Also in dem Falle ist es eher der Release. Also ich übersetze das mit Loslassen, aber die Amerikaner nennen das die Phase des Releases. Und Release, ja, ist Loslassen, aber auch Ausschütten. Und in dem Falle könnte es biologisch dann eher zutreffend sein, diese Ausschüttung an gewissen Botenstoffen zu beschreiben und auch das Ausschwemmen eigentlich von Stresshormonen. Weil wir kommen eben in den Zustand, wo wir auch Adrenalin auf einmal im Körper spüren, Cortisol, also ein bisschen Stress. Und was passieren muss, was Wissenschaftler auch gezeigt haben, ist, dass es dann diesen Moment im Flow-Zyklus gibt, wo der Stress nicht weiter zunimmt, sondern wo er auf einmal abnimmt. Und wo andere Neurotransmitter, wie dann Dopamin, später im Prozess Serotonin, auch Anandamid, das ist ein Endokannabinoid, Endorphine ausgeschüttet werden, die auch gegen Schmerzen zum Beispiel dann schützen in dem Moment. Also ich habe zum Beispiel auch den Moment gehabt, wo ich mich vielleicht auch so ein bisschen übernommen habe, aber tatsächlich viel Gewicht gestemmt habe und danach gemerkt habe, oh, mein Ellbogen zwickt. Aber während dem Drücken habe ich es gar nicht gemerkt. Das sind die Endorphine oder auch das Adrenalin in dem Fall, das einfach schmerzbetäubend wirkt, um dann die Aktivität zu vollenden. Und deswegen dieser Loslassmoment, also da, wo ich wirklich sage, jetzt geht es darum, dieser Switch vom Stresszustand in den Flow-Zustand, der muss passieren.
Loslassen, das ist schon was uns ein bisschen schwerfällt. Oder wenn wir die Kontrolle, also wir Biohacker glauben ja, dass Kontrolle ein ganz wesentlicher Faktor ist zu einem glücklichen, gelungenen Leben. Oder? Mhm. Und das müssen wir jetzt ein bisschen aufgeben. Wirklich, Andreas, ich schaue dich an. Du bist ja auch so einer. Du magst ja auch gern die Sachen kontrollieren.
Ja, nein, ja. Ich glaube, es ist tatsächlich schon die Mischung. Ich bin jetzt wahrscheinlich von uns dreien eh der Verkrampfteste im Kopf. Das heißt, dieses Fokussieren auf den Prozess, ich schaff's bis heute nicht, stell mich auf den Schießstand, sag, das sind jetzt acht schwarze Punkte und du hast jeweils 3 Treffer pro Punkt zu machen und beim 7. oder beim 6. mache ich einen Fehler, dann muss ich echt gegen meinen Jähzorn ankämpfen, dass ich nicht schreiend davonlaufe. Auf der anderen Seite ist es fix so, die Lebensfreude oder die Lebensqualität entsteht natürlich in den Momenten, wo man sich auch mal driften lassen kann. Und das ist ja eigentlich so diese ganze, für mich das Tolle an der Botschaft von Max. Ich war ja sehr lange sehr eng mit dem Erfinder von Spinning befreundet, dem Johnny Goldberg aus Südafrika. Und jeder Spinning-Instructor in den 90er und 2000er Jahren hat dann irgendwie von Flow und von diesem Zustand des Ausdauerläufers, der da quasi vor sich hinfliegt, gesprochen hat. Irgendwann war ich mal mit Johnny in Montecito beim Rennradfahren und dann meinte er so beiläufig, you know, buddy, I never understood this fucking concept of flow. I never had flow in my whole life. I was doing, keine Ahnung, da ist irgendwie diese Race Across America gefahren, hält immer noch einen Zeitrekord für irgendeine Qualifizierungsrennen für dieses Race Across America. Hat sich also wirklich im Ausdauersport 5-mal getötet und 28-mal umgebracht. Hat dann mit Fahrradfahren, mit Musikuntermalung mehr oder minder einen Flow-Zustand synthetisch durch Rhythmik und Ähnliches kreiert und war selber offensichtlich auch nie in der Lage, so loszulassen, dass das Ganze möglich ist. Das heißt, es gibt, glaube ich, immer noch Menschen, die Flow-begabter sind und Flow weniger Flow-begabt sind. Aber die gute Botschaft, wir wollen gar nicht alles kontrollieren können. Und wenn wir loslassen, kann es erst richtig geil werden. Finde ich natürlich was, wo ich jetzt gerade mir auch wieder auf den kleinen Notizzettel gesagt habe. Also ich muss auch wieder mehr versuchen, Kontrollverluste zuzulassen und einfach mal mehr Gas zu geben, mehr zu riskieren, weil letzten Endes, was passiert, wenn ich es alles verkrampft kontrolliere, das weiß ich schon. Und das ist einfach so diese intrinsische Neugier, die mit dem Flow, glaube ich, auch einhergehen darf und die es halt auch so spannend macht, einfach den Prozess zu genießen und nicht immer nur aufs Ergebnis zu starren.
Ich glaube, Max, das ist es leicht. Lass mich da jetzt gleich eine Anschlussfrage stellen.
Ich würde nur einen Satz sagen, ja. Und zwar beim Basketball finde ich immer, es ist so ein schönes Bild, weil du kannst den Wurf nur treffen, wenn du loslässt. Also sprich, du kontrollierst den Ball bis zum letzten möglichen Moment, aber irgendwann musst du loslassen, sonst kannst du nicht treffen. Also ja, du haust ihn mit Wucht.
Verstehe ich. Ja. Die Metapher lässt sich aber nicht zum Beispiel ins Krafttraining übertragen. Da ist es.
Ach doch, weil ich glaube tatsächlich, dass die Ebene des Loslassens eher, das ist ein darüberliegendes Konzept. Ja. Sprich, dieses ins Vertrauen gehen. Das hatten wir schon besprochen. Ja. Also dieses komplett Vertrauen. Und deswegen ist der Flow-Zustand auch so gut erforscht bei zum Beispiel Extremsportlern oder generell im Leistungssport oder auch im Militär, weil da geht es um Fähigkeiten, die von den ausübenden Personen oft jahrelang trainiert werden. Also da ist ein sehr, sehr hohes Fähigkeitenlevel. Und das heißt, die sind sich ihrer Fähigkeiten bewusst. Und dann bist du mehr dazu geneigt, dann loszulassen, sprich zu vertrauen. Und auch beim Krafttraining, glaube ich, ist dann der Moment, wo du dich eigentlich selbst vergisst und einfach jetzt dich völlig an diese Aktivität verschenkst. Und sagst, jetzt geht es nur darum, dieses Gewicht zu stemmen. Und ich glaube deswegen, also es ist kein Loslassen, wie du sagst, metaphorisch gesehen, sondern also ich soll natürlich nicht das Gewicht loslassen.
Ja,
sondern
also nicht buchstäblich, sondern ja. Genau. Du, es ist, jetzt möchte ich von dir gern wissen, wie oft, wenn du an eine Aufgabe herangehst, die sich jetzt nicht ganz leicht erledigt. Wenn du sagst, ich gehe jetzt ein Steak einkaufen, dann wirst du dich wahrscheinlich vorher nicht in den Flow-Zustand begeben müssen. Das wird dir auch so gelingen.
Ein gutes Steak ist schwer zu finden, ihr Lieben.
Ja, und ich glaube,
da kann man. Ja, aber wenn du jetzt du setzt dich zu einem Buch hin, du bereitest einen Podcast vor oder du hast eine Präsentation zu verfassen für einen wichtigen Sponsor für das Flowfest. So, also eine Aufgabe, wo wir alle wahrscheinlich ein bisschen uns denken, puh, das schaffe ich das, misslingt. Was passiert, wenn das misslingt und solche Sachen? Kennen wir alle. Und dann wirst du da sitzen und wirst denken, ich bin ein schlauer Kerl, ich begebe mich jetzt in den Flow-Zustand, weil im Flow-Zustand wird mir das viel leichter gelingen. Hast du eine Art von, also die Frage, die ich jetzt stelle, ist bewusst biohackerisch gestellt, ja? Hast du eine Routine? Hast du eine Methode? Hast du Supplements? Hörst du binaurale Beats? ich weiß nicht, gehst du vorher ins Eisbad, machst du 3 Durchgänge wie im Hofatmung und triggerst du diesen Flow-Zustand in dir irgendwie?
Also all das, was du genannt hast, hilft natürlich dabei, dich zu aktivieren, also in einen Zustand zu kommen, wo du bereits Energie verspürst. Und zum Beispiel ein Eisbad, wie wir wissen, auch alle Hörer und Hörerinnen jetzt von eurem Podcast, führt zu einer Ausschüttung von starken Botenstoffen. Eine Atemsession kann Prozesse im Körper anregen. All das hilft sicherlich. Also es ist eine Grundvoraussetzung, dass du gewisse Botenstoffe im Körper hast, um überhaupt in den Zustand kommen zu können. Was für mich sich allerdings bewährt hat, sind tatsächlich Herausforderungen. Also weil ich bin jemand, der morgens, ich glaube, das ist glücklicherweise bei mir genetisch veranlagt, eigentlich immer energievoll aufwacht. Also auch wenn ich mal kurz schlafe, ich habe immer, ich glaube, doch einen überdurchschnittlichen Ausstoß von auch Cortisol. Ich komme in Gang, ich gehe meistens eine Runde spazieren. Heute Morgen war ich auch zum Beispiel einfach eine Runde spazieren, habe mir einen Kaffee geholt, tanke Sonnenlicht. Und dann suche ich nach, ich stelle mir oft die One-Thing-Frage für alle, die das Buch kennen, so diese eine Herausforderung. Was ist jetzt die eine Sache, die, wenn erledigt, diesen Tag schon wertvoll macht? Was kann ich jetzt machen? Und oft ist es etwas Unangenehmes. Also zum Beispiel, was mir schon länger irgendwie im Hinterkopf da die Laune verdirbt, dem muss ich noch schreiben. Oder genau wie du sagst, so eine Präsentation fertig machen. Oder ich habe den Anruf noch vor mir. Und wenn ich allerdings auf diese eine Sache gestoßen bin, die meinen Tag wirklich besser macht, wenn erledigt, dann versuche ich daraus eine kleine Herausforderung zu machen. Ganz einfaches Beispiel, das viele kennen, ist, ich habe 10 E-Mails, die muss ich dringend beantworten. Mhm. Dann sehe ich die E-Mails, dann denke ich mir, okay, ich gebe mir jetzt eine halbe Stunde Zeit, dass ich diese E-Mails beantworte. So, und oft spüre ich dann schon, eine halbe Stunde, so ungefähr, glaubst du wirklich, Max, das schaffst du. Dann denke ich mir, ich denke, wenn ich jetzt wirklich konzentriert bin, dann schaue ich mir die E-Mails an und tatsächlich funktioniert das bei mir, dass ich, wenn ich da mal angefangen habe, also der Schritt muss auch passieren, dass ich anfange und das ist ein weiterer kleiner Tipp von mir, was wirklich funktioniert, da gibt es auch Studien dazu, Selbstgespräche, wenn man sich selbst Befehle gibt, wenn ich zum Beispiel sage, schreib diese E-Mail, schreib diese E-Mail.
Wirklich?
Einfach diese
E-Mail. Ich würde sterben an Peinlichkeit.
Ja, gut, wenn Leute um dich rum sind, natürlich.
Nein, allein, auch wenn ich allein bin. Ich kann auch sterben, weil ich mich vor mir selber so geniert, also habe ich kein Problem damit. Bin ich äußerst talentiert.
Ja, also ich finde es tatsächlich mal vielleicht es wert, das auszuprobieren, Stefan, dass du einfach sagst, du kannst ja anfangen mit tu es.
Okay.
Tu es, mach's, geh ins Gym, heb das Gewicht.
Ja.
Und man kann sich das auch leise erstmal zusagen.
Ja.
Aber diese Befehle funktionieren. Da gibt es eine tolle Studie, die mir gezeigt hat, da wurden tatsächlich die Probanden angewiesen, mit sich selbst zu sprechen und sich zu motivieren. Man hat gemerkt, dass das auch den Blutdruck senken kann und diverse Prozesse im Körper verändern kann. Also in dem Fall, das Blutdruck senken war eher, wenn man sich gut zuspricht, um sich zu beruhigen und zu sagen, bleib ruhig, du hast alles unter Kontrolle, du wirst es schaffen. Und du kannst dich aktivieren, indem du dir auch zusprichst. Und das ist für mich tatsächlich etwas, was ich doch regelmäßig mache. Da habe ich mich fast selber geniert, das gebe ich zu. Ich hatte Anfang diesen Jahres eine große Arena-Tour, wo ich als Gastsprecher eingeladen war. Und da habe ich vor insgesamt, also in 5 Städten, vor insgesamt 26.000 Leuten gesprochen. Also jeweils so 6.000, 7.000.
Ich beneide dich angesichts meiner Bühnenperformance.
Du wärst gewachsen, Stefan, um Meter.
Ich glaube auch, weil man wächst an seinen Herausforderungen. Und für mich war das auch Neuland. Und auch wenn ich gerne auch auf der Bühne spreche, war das für mich schon so ein Moment, wo ich dachte, puh, vor so vielen Leuten. Und ich wusste auch nicht, das war jetzt nicht meine Community, sind die mir wohlgesonnen? Sitzen die da skeptisch und denken sich, was für ein Idiot, was will der uns erzählen? Und dann war ich im Umkleideraum und höre schon die Massen, also ich war dann ein bisschen später dran im Laufe der Performance und dann habe ich mir selber mal zugesprochen, Supermax is in the building.
So, wirklich?
Ich verschenke mich jetzt an die, ich gebe denen, was ich habe.
Ja.
So, und meine ganze Strahlkraft und habe mich da wirklich in Rage geredet und so auf und abgesprungen und ich erinnere mich auch, wo an meinen Tontechniker dann reinlief und da habe ich mich tatsächlich dann kurz geniert. Der hat das dann auch dann so leicht skeptisch, mich beäugend wahrgenommen und gesagt, okay, du bist gleich dran.
Ja, auf der anderen Seite, wir haben alle die Tony Robbins Doku gesehen, Alter.
Sehr gutes Beispiel, ja. Mhm. Ich meine, Tony Robbins ist der Meister davon, der ja dann auch auf so ein kleines Trampolin, glaube ich, noch auch neben der Bühne hat und dann noch springt und spricht, den ganzen Körper in Bewegung bringt und mit Affirmationen arbeitet. Und jetzt zurückgeholt auf den, ich sag mal, klassischen Büroangestellten, der eine Aufgabe vor sich hat. Also für mich ist es, sich in den Zustand zu bringen, einfach anzufangen, also loszulegen und dann kleine, aber herausfordernde Ziele. Mhm. Und meistens, wenn du zweifelst, dann fordere dich ein bisschen mehr heraus, habe ich auch gemerkt, auch beim Kraftsport übrigens. Im Zweifel immer mehr.
Wirklich? Im Zweifel immer mehr?
Im Zweifel immer mehr. Wenn du sagst, es ist jetzt zu wenig oder zu viel, also diese Art von Zweifel. Also wenn ich sage, dann
lieber noch ein bisschen mehr. Okay. Ich muss auch einhaken bei diesen Affirmationen, die du da jetzt angesprochen hast, oder dieser Selbstbestärkung, diesen Supermaxis in der Haus, Sachen. Oder wenn ich halt zu mir sage, naja, vielleicht wird es doch nicht so schlecht, ich fange mal so an. Und ist es so, dass ich spiele ja Tennis und am Tennisplatz ist es üblich, dass man sein eigener größter Kritiker ist. Also man beschimpft sich. Also gibt es Menschen, die sind außerhalb dieses Käfigs durchaus sozial auch verträglich, aber innerhalb dieses Käfigs gelten dann eigene Regeln, vor allem im psychischen Bereich. Und die Leute beschimpfen sich dann unflätigst und breiten das negative Selbstbild ihrer technischen Fähigkeiten vor aller Welt aus. Du meinst, diese Leute spielen dann nachher schlechter als vorher? Es ist also keine Reinigung, es ist keine Hygienemaßnahme, diesen Ärger rauszulassen, sondern es ist, meinst du,
es ist, macht einen schlechter. Ich denke tatsächlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es für keine einzige Person funktioniert. Ich denke, wir haben ein ganz gutes Beispiel. Ich war immer ein großer Fan von Roger Federer und ich habe seine Biografie gelesen. Und darin steht auch, dass er als junger Spieler genau diese Wutausbrüche hatte und Schläger zertrümmert hat und geschrien hat. Und im Buch wird dann beschrieben, dass als er aber gelernt hat, diese Energie, also die anders zu kanalisieren, und sprich, er hat bestimmt Selbstgespräche geführt und vielleicht auch gesagt, jetzt reiß dich zusammen, jetzt fokussiere dich auf den nächsten Punkt. Aber er hat das anders geschafft zu kanalisieren, also nicht in Wut irgendwas anderes kaputt zu machen, nach außen getragen oder den Gegner zu beschimpfen oder den Schiedsrichter, sondern es in sein Spiel übertragen. Und ich glaube, das ist dann die große Kunst, dass man mit dieser Energie spielt und diese kanalisiert zu deinem Vorteil. Und ich denke schon, ich meine, wir kennen auch ein anderes Beispiel, John McEnroe, der auch ein wahnsinnig guter Tennisspieler war, immer geflucht hat, Gespräche angefangen hat, aber für den das irgendwie auch ein Weg war, sich weiter zu aktivieren, sich in Rage zu bringen und dann noch besser zu spielen. Deswegen würde ich ja und nein auf deine Frage antworten, Stefan. Also wenn es für dich funktioniert, ich denke, das ist, da kann dann eigentlich keiner widersprechen. Wenn du sagst, ich spiele besser, wenn ich das mal rauslasse, wenn ich mal laut irgendwie ich will es jetzt nicht on the air sagen.
Es gibt einen Grund, dass Tennisplätze mit Gittern umgeben sind und sogar die Türen in der Regel abzuschließen sind, Max.
Roger Federer, weil du ihn erwähnt hast, hat einmal in einem Interview gesagt, er wacht immer wieder in der Früh auf und hat Angst, dass diese Fähigkeit, die er hat, dieses zum Teil manchmal wirklich göttliche Spiel, dass die einfach verloren gegangen ist, dass die einfach weg ist. Also der ist so tief offenbar, ich interpretiere das jetzt im Lichte unseres Gesprächs, der ist so tief in das Vertrauen gegangen, dass er gesagt hat, das geht schon, da kriege ich diese Fähigkeit, die ist irgendwo in mir, auch wenn ich jetzt nicht hineingreife, sie herausnehme, wie eine Socken aus der Lade, sondern die kommt einfach heraus und dann spielt es sich.
Genau, das ist der Flow. Es spielt sich. Ja. Du wirst gespielt, du spielst gar nicht mehr.
Ja. Und diese unglaubliche Fähigkeit, bei der ist er, sogar der Roger Federer, der Größte aller Zeiten, hat diesen Zweifel auch in sich getragen und gehabt, dass das eines Tages weg sein könnte. Ist aber trotzdem gelungen, immer wieder relativ gut.
Ich denke auch, dass so eine gewisse Angst oder auch Selbstzweifel hin und wieder angebracht sind, auch um etwas als wertvoll zu erkennen und dem Körper auch zu signalisieren, hey, das ist so wertvoll, das müssen wir beschützen. Und oft interpretieren wir das dann auch einfach als eine Angst, es zu verlieren, aber auf der Gegenseite der Medaille ist es auch ein Wunsch des Wiedererlangens, des Beschützens. Und ich glaube, das sind genau diese Momente, wo du sagst, boah, ich will das ja nicht verlieren, weil du dir dessen bewusst wirst, wie wertvoll das ist.
Du erwähnst in deinem Buch auch das Thema Multitasking. Mhm. Ja, du erwähnst auch die mannigfaltigen Möglichkeiten im modernen Leben, sich ablenken zu lassen. Multitasking ist ja mal erstens ist es unmöglich, glaube ich, biologisch unmöglich, und zweitens ist es fürchterlich schädlich und schlecht. Erzähl uns ein bisschen was, halte einen Rant übers Multitasking, bitte.
Ja, gerne. Also du hast absolut recht, also Multitasking wird oft verwechselt mit Task-Switching, also dieses schnelle Hin und Her wechseln. Und in gewissen Situationen ist das sicher von Vorteil. Also ich habe da auch über junge Mütter gelesen, die einfach oft, also die wahnsinnig gut im Task-Switching sind, weil sie es sein müssen. Also sprich, die priorisieren, die müssen sich immer ums Kind kümmern, um den Haushalt, dann um ihre Arbeit, dann verschiedene Fähigkeiten oder entwickeln und Aufgaben erledigen, die gerade anfallen. Allerdings zeigen die Studien ziemlich eindeutig, dass dadurch einfach viel Energie verloren geht. Ich denke da immer an den Börsentrader. Also wenn man sich auch mit finanzieller Unabhängigkeit beschäftigt und sagt, was sind die besten Investmentstrategien, dann wird oft von vielen Experten, die es dann auch geschafft haben, gesagt, also beim Traden verlierst du Geld, beim Investieren, langfristigen Investieren, wie Warren Buffett zum Beispiel, gewinnst du Geld, weil du eben nicht immer den Spread bezahlst. Also wenn du natürlich bei einer Bank eine Aktie kaufst, gleich wieder verkaufst, zum gleichen Preis verlierst du Geld, einen ganz kleinen Betrag, aber das ist der Spread. Mhm. Ich denke, so können wir das auch sehen beim Task-Switching oder Multitasking, dass wenn wir verschiedene Aufgaben machen, wir zahlen immer so einen kleinen Energiespread. Mhm. Und das heißt, es kumuliert sich auf. Also man kann das mal vorübergehend machen. Oder ich mache das auch hin und wieder, denke ich an eine E-Mail, die muss jetzt unbedingt beantwortet sein, dann wechsle ich kurz, schreibe die und gehe zurück. Aber der Wissenschaft nach, und ich weiß das auch subjektiv, dann verliere ich natürlich ein bisschen Zeit, ein bisschen Energie, die sicherlich besser verwendet gewesen wäre, jetzt bei dem Projekt zu bleiben und das fertigzustellen.
Gut, was machst du, um deine Ablenkungen zu reduzieren? Was machst du, um aus dieser aus diesem Aufmerksamkeitstrading in ein Aufmerksamkeitsinvestieren zu kommen?
Also tatsächlich die klassischen Dinge. Also für mich ist mein Smartphone mein größter Feind immer noch. Und ich tue mir wirklich schwer damit, weil auf der einen Seite glaube ich daran, dass es von Vorteil ist, in gewissen Feldern und Bereichen auf dem Laufenden zu bleiben und mich zu informieren. Allerdings bin ich mir auch bewusst, dass vor allem ich jemand bin, der auch anfällig da, also sehr, sehr anfällig ist, sich ablenken zu lassen, sich dann zu verlieren, sei es in den sozialen Medien oder dann auch auf News-Seiten, und dann auf einmal sehe ich einen Artikel, der triggert mich, dann will ich den lesen, dann lese ich ihn weiter, und dann auf einmal ist Zeit vergangen. Für mich ist es tatsächlich das Handy einfach in den Flugmodus schalten und einer Aufgabe nachgehen. Alle Tabs schließen, die offen sind, die mich irgendwie ablenken können. Mich wirklich fokussieren und dann eben ein herausforderndes Ziel zu haben, das ich auch wirklich erledigen will, das dann meinen Fokus so sehr bindet, dass ich die Wahrscheinlichkeit minimiere, mich ablenken zu lassen. Bei mir ist es tatsächlich auch so, dass mich allein Musik auf den Ohren im Fitnesscenter oft ablenkt. Also ich höre auch keine Musik. Ja, also Da bin ich echt anfällig dafür. Und wenn ich auch das Handy habe oder dann kommt ein Lied, das erinnert mich an irgendetwas. Also ich versuche da wirklich alle möglichen Reize zu eliminieren, Handy weglegen und wirklich dann nur zu trainieren. Mhm. Beim Arbeiten, dadurch, dass ich ja auch ein Digitalarbeiter bin, fällt es mir auch hin und wieder doch schwierig, vor allem bei monotonen Aufgaben, die ich zu erledigen habe, da dabei zu bleiben. Also für mich ist dann tatsächlich nochmal, um die Taktik von vorher zu erwähnen, der Weg: kann ich mich noch ein bisschen mehr herausfordern? So, und ich habe dann vielleicht auch manchmal diese Selbstgespräche wie du beim Tennis, Stefan, wo ich dann auch sage, jetzt reiß dich zusammen. Das kann doch nicht wahr sein. Das sind die 5 E-Mails, jetzt arbeite die ab. Oder die Podcast-Folge, die wartet jetzt schon seit Stunden drauf, irgendwie aufgenommen zu werden. Und ich merke, wie ich das selbst vertrödel. Also da brauche ich dann fast so eine Art Frustration oder Ärger in mir, dass dann so viel Energie ist, die ich dann kanalisiere auf die Aufgabe. Und dann wirklich mit einem Hauruck die Ablenkungen erstmal leise stelle.
Was ist stärker, Flow oder Versagensangst?
Idealerweise, ich glaube, Nachträge.
Na, idealerweise wissen wir die Antwort alle.
Also Versagensangst, glaube ich, sehr kontraproduktiv, wenn sie zu groß wird. Eine gewisse, ich glaube, wir können das uminterpretieren. Das ist übrigens auch ein Tipp von Tony Robbins, den wir ja schon erwähnt hatten. der auch mal gesagt hat, wenn du auf eine Bühne gehst und Versagensangst verspürst, was ja auch viele Sportler machen, jetzt, wenn sie wissen, boah, ich habe jetzt die Chance auf eine Medaille, wenn ich jetzt keinen Fehler mache und dann auf einmal kommt diese Versagensangst, dann diese zu reinterpretieren und dir selbst zu sagen, hey, das ist gar keine Versagensangst, das ist Aufregung. Das ist positive Aufregung, eigentlich Vorfreude. Du freust dich jetzt darauf. So, und das funktioniert zu einem gewissen Grad. Ich habe das auch schon probiert, dass wenn ich merke, boah, da habe ich wirklich eine Versagensangst, und mir dann selber zu sagen, ich habe keine Angst, ich bin aufgeregt. Dass man das zu einem gewissen Grade subjektiv beeinflussen kann, wie du diese, weil die, interessanterweise sind bei Vorfreude oder Aufregung und Versagensangst die physischen Erkennungsmerkmale oder die Vorgänge im Körper oft sehr, sehr ähnlich. Also du hast eben ein bisschen Adrenalin und Cortisol und du spürst auf einmal, dein Nervensystem, der Sympathikus ist aktiviert und dadurch kannst du besser damit umgehen. Das ist eine psychologische Herangehensweise. Mhm. Ich denke, eine gute neurowissenschaftliche Herangehensweise ist über die Atmung.
Ja.
Dass du auch damit diese Angst ein bisschen abschwächen lässt, den Parasympathikus wieder aktivierst und dich wieder mehr in ein Gleichgewicht.
Boxbriefing oder was?
Boxbreathing finde ich super. Mittlerweile bin ich mehr und mehr auch dazu gekommen, dass all diese Schablonen und diese verschiedenen Atemtechniken, und von denen gibt es ja zahlreiche, die funktionieren. Ich denke, allein das Bewusstsein gegenüber deinem Atem,
ja,
deinem Atem Achtsamkeit zu schenken und zu sagen, ich atme jetzt einfach mal ein bisschen langsamer oder ein bisschen länger aus als ein. So, allein das hat schon einen Effekt. Und da gibt es auch eine spannende Studie, die auch gezeigt hat, dass wenn wir etwas beobachten, wir schon diesen gewissen Bereich beeinflussen. Also wenn wir anfangen, unsere Schlafdaten zu beobachten, dann beeinflussen wir auch schon unterbewusst.
Haben wir gehabt in unserer Schlaffolge, ja.
Genau. Und das heißt, wenn ich mir dessen bewusst werde, zum Beispiel auch Versagensangst, und sage, boah, ich würde lieber Flow haben, dann dem erstmal Achtsamkeit zu schenken und dann über die Atmung, über eben diese verschiedenen mentalen Modelle zu versuchen, aus der Angst hin in den Flow, eher in den Zustand der Freude, der Aufregung, der Vorfreude zu kommen, dann wird man Effekte haben, bin ich überzeugt davon.
Also bei mir, wir haben am Anfang über diese Bühnengeschichte bei mir gesprochen, ja, die mir sehr schwer fällt, mich da so, ich fühle mich da auch wirklich exponiert. Und natürlich, mein ganzes Denken wird bestimmt von den Gedanken, was passiert, wenn? Was passiert, wenn mir ein Wort nicht einfällt? Was passiert, wenn ich weiß nicht, die über die Bühne stolpere oder keine Ahnung. Also da ist man ja sehr einfallsreich, was einem alles in den Kopf kommt, was schiefgehen könnte. So, was ich jetzt herausgenommen habe von dem, was du gesagt hast, biologisch ist das, was da jetzt bei mir stattfindet, eigentlich das Gleiche wie Vorfreude. Mein Körper weiß nicht, ob ich mich jetzt gerade in die Hose mache oder mich total freue auf was.
So, wenn du es jetzt natürlich so darstellst, also ich glaube, die Angst vor dem Stolpern, ich meine, das sind alles in erster Linie Schutzmechanismen. Also das sind natürlich auch Interpretationen von deinen physiologischen Vorgängen im Körper, aber dann wägst du ab. Was sind jetzt gerade die Gefahren, die auf mich lagern? Und da haben wir natürlich eine gewisse Negativitätstendenz. Also die ist biologisch in uns allen drin, weil wir natürlich unser Überleben sichern wollen und auch unsere soziale Akzeptanz. Das sind wahrscheinlich die zwei größten Treiber generell. Mhm. Also deswegen ist Social Media auch so gefährlich für uns, weil was zeigt sie uns? Sachen, die uns unter Umständen sozial ablehnen könnten, unseren Status erhöhen etc. Und dann hast du auf einmal diese verschiedenen Risiken im Blick und deinen Gedanken, du spielst diese einfach mal durch, was alles auf der Bühne passieren könnte. Aber du vernachlässigst, und das ist eben diese Negativitätstendenz, dass es ja auch gut ausgehen könnte.
Und komplett. Also ein positiver Outcome ist völlig undenkbar für mich, bevor ich mit einer Sache beginne. Ja, es ist ausschließlich der Katalog der möglichen Gründe des katastrophalen Scheiterns. Der sammelt Seiten und Seiten und Seiten an. Aber es gibt kein einziges Kapitel drin, ist what if it works?
Das finde ich auch einen guten Satz. Das frage ich mich selber oft. Besteht die Möglichkeit, dass es gut ausgeht? Besteht die Möglichkeit, dass diese aktuelle Krise, in der ich mich gerade befinde, also jetzt hypothetisch gesagt, dass das eigentlich eine Chance für Wachstum ist? Und ich bin ein großer Fan von der positiven Psychologie. Und meiner Ansicht nach ist eigentlich die Flow-Psychologie auch Teil dieser positiven Psychologie. Mhm. Und Stefan, so wie es dir geht, so geht es vielen anderen da draußen auch, weil wir uns sehr gewöhnt haben daran, eben immer eher auf das Negative zu schauen. Und ich erkenne das auch bei Leuten, dass die fast Glaubenssätze in sich tragen, dass sie gesagt haben, es hat ja dann am Ende doch funktioniert. Wahrscheinlich auch, weil ich mir immer Sorgen gemacht habe. Mhm. Weil ich mir die ganzen Risiken erstmal bewusst geworden bin, ist es am Ende gut ausgegangen. Also das ist dann eine Korrelation, die vielleicht nicht ganz so zutreffen muss und man kann sie vielleicht auch ändern. Jetzt meine Überlegung wäre, wenn du wirklich angenommen im Kopf diese Autobahnen hast zu den ganzen Risiken und Gefahren, die dir täglich begegnen, aber Dschungelpfade zu den positiven Gedanken, die einfach nicht so oft aktiviert werden, dann könnte eine Überlegung sein, genauso wie bei Dankbarkeitsübungen, wo man das auch gezielt probiert, die Gedanken auf positive Dinge zu lenken, einfach mal sich immer wieder die Frage zu stellen, genau, what if it works? Besteht die Möglichkeit, dass das jetzt ein richtig guter Bühnenauftritt von mir und dem Andreas wird? Besteht die Möglichkeit, dass wir hier neue Leute erreichen und unsere Leser zufriedenstellen, denen was geben, was sie eigentlich schon immer wollten, uns mal live erleben? So, und auf einmal aktivierst du gewisse Nervenbahnen in deinem Kopf, dein neuronales Netzwerk und lenkst deine Gedanken gezielt auf positive Outcomes. Und indem du das öfters machst, stärkst du diese Nervenbahnen, weil die sind wie Muskeln. Das ist genau das Konzept der Neuroplastizität. Das heißt, wenn du immer wieder diese Nervenbahnen, dieses neuronale Netzwerk aktivierst, dann stärkst du die Dendriten und die Synapsen und die Übertragungsfähigkeit. Und dann wird es dir mit der Zeit immer einfacher fallen, auch positiv zu denken.
Positiv denken kann man üben.
Genauso.
Ebenso wie man lernen kann, sich in den Flow zu begeben.
Genau, auch das. Also auch das, weil auch der Flow-Zustand ist ein biologisches Phänomen. Also sprich, es ist ja Biologie. Also auch wenn es manchmal irgendwie außerweltlich wirkt für viele und auch viele spirituelle Lieder, die ja dann auch beschreiben, sie begeben sich außerhalb ihres Körpers. Ich denke dennoch, also für mich auch als Biohacker macht es Sinn, es immer wieder auf die biologische Ebene oder auch die physikalische Ebene zu holen und auch die neurochemische und zu sagen, das ist ein Zustand. Unser Körper ist eine Chemiefabrik. Und wenn wir die besser verstehen, und dazu eignet sich wieder Biohacking, und da können wir jetzt auf deine Frage am Anfang eigentlich Biohacking sehr gut mit der Flow-Psychologie verheiraten, weil für mich ist Biohacking die Kunst und die Wissenschaft, diese Chemiefabrik, in der wir alle leben, besser zu verstehen, die Prozesse besser kontrollieren zu können, zu verändern, um dann in diese tollen Zustände zu kommen, wie zum Beispiel den Flow-Zustand.
Bist du durch deine Beschäftigung mit dem Flow-Zustand mehr Biohacker geworden, weniger, anders? Hast du mehr Distanz zu den Ideen des Biohacking gewonnen oder ein neues Verständnis?
Ich würde sagen, es hat mich eher angereichert. Also ich denke, ich bin manchmal ganz zufrieden mit den Anfängen, dass ich ja auch als Nichtmediziner mich eigentlich in Felder vorgewagt habe, wo ich nicht wirklich Ahnung davon hatte. Also wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, denke ich mir, wow, da warst du ganz schön mutig, irgendwie diese Behauptungen aufzustellen, ohne wirklich zu wissen, wie das funktioniert. Aber ich denke, das ist oft der Beginn von vielem, dass wir mit Nichtwissen einfach mutiger sind, Sachen anzugehen. Und mit der Zeit merkt man, okay, das könnte ich irgendwie dann noch ein bisschen besser verstehen oder erklären. Oder da gibt es Experten, die beschäftigen sich damit wirklich Tag ein, Tag aus. Und für mich ist es auch eine absolute Bereicherung, dann auch Menschen wie euch in meinem Umfeld zu haben. Oder auch der Andreas ist ja mein Number One Ansprechpartner, wenn es dann auch um tiefer gehende Vorgänge geht, was zum Beispiel auch Photobiomodulation oder Kälte. Das, was du jede Woche hast, das habe ich dann, ich sag mal, einmal jeden Monat, Stefan, wo ich den Andreas befragen darf zu diversen Themen. Und man muss nicht alles selber können. Und für mich, auch als studierter Psychologe, war dann dieses Feld des mentalen und psychologischen Biohackings ein Feld, das irgendwie mich angezogen hat. Und auch, wo ich eine gewisse Verantwortung gespürt habe, weil ich gedacht habe, das liegt mir mehr, da kann ich Wert schaffen, da kann ich mehr machen. Und deswegen zu deiner Frage, Ja, ich sehe mich immer noch als Biohacker, aber als ein weiterentwickelter Biohacker.
Ja, das ist ja auch das Lustige irgendwie. Deswegen mag ich es ja auch so gern, lieber Max, wenn wir zusammen Veranstaltungen haben. Du kannst dich mit diesem ganzen feinstofflichen Zeug beschäftigen, wo ich so tendenziell die Gruppe verlasse. Und auf der anderen Seite, wenn es um das Mechanische geht, wenn es um die dumme Anwendung von physikalischen Sachen geht, wo ich meinen Spaß habe, da überlässt du mir auch gerne mal das Feld und mach mal, das ist da unten so... Da ist der Pöbel, da sind die Mitochondrien, lass die mal machen. Und danach komme ich wieder und entführe euch in den Olymp. Aber es ist ja tatsächlich so, ich finde es ja total bewundernswert, wie du die beiden Bereiche so zusammenbringst. Mir persönlich, ich glaube, das Leben war zu mir teilweise einfach ein bisschen zu böse. Da fehlt mir teilweise so das Gottvertrauen, was du einfach so herrlich ausstrahlst. Und ich bin gespannt, was wir aus der Tante Wagner machen, wie das beim Stefan so aussieht, ob man da ein bisschen mehr Optimismus und Freude am Bühnenauftritt reinbekommen. Also ich halte es für sehr spannend.
Ich schreibe meine Autobiografie unter dem Titel Schuld und Bühne, glaube ich.
Schuld und Bühne ist schön, ja.
Und irgendwas hat dich ja auch auf die Bühne gebracht, Stefan. Also irgendwas.
Der Andreas und der Max. Die zwei haben mich auf die Bühne gebracht.
Ja. Brute Force, hat er gesagt.
Nein, aber ich muss auch ganz kurz, weil du das jetzt gerade gesagt hast. Ich habe dich ja erst einmal persönlich begegnet, Max. Ja, das war also als ich am Flohfest war. Und diese erste Begegnung mit dieser Blick, der erste Blickkontakt, dein erstes auf mich zugehen, wir haben uns wirklich zum ersten Mal gesehen und wir haben uns eigentlich davor auch gar nicht gekannt, ja. Einfach, du hast die Arme auch ausgebreitet, hast mich umarmt, also es war sofort, und das war für mich auch wirklich körperlich spürbar, diese Präsenz von dir, diese Offenheit, diese Fähigkeit, sich ganz in dem Moment auf einen anderen Menschen einzulassen. In diesem Moment war ich der einzige Mensch in deinem Leben. Nicht wahnsinnig lang, aber es waren 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden. Das habe ich gespürt. Und das ist eine Fähigkeit, die du schon sehr stark hast. Und ich glaube, du kannst auch so einen, formuliere ich das jetzt blöd, aber du hast so eine Mikroflow-Fähigkeit, glaube ich, auch. In einen Moment ganz hineinzubringen. Das habe ich wirklich stark gespürt.
Also wirklich, das geht runter wie Butter. Und ich vielleicht, wo wir gerade dabei sind, also ich muss echt sagen, ich bin da einfach auch dankbar, über die Jahre dann die richtigen Leute angezogen zu haben. Der Andreas hat ja den schönen Tipp, der war auch neulich bei euch im Podcast, den wiederholt er oft, Idioten verbannen. Und ich glaube, das haben wir auch mit unserer Community, also da sind wir auf einem guten Weg dahin. Ihr seid auch wirklich Gründe dafür, dass ich das Gefühl habe, es gibt da Leute draußen, die machen ihre Arbeit so gut, also ich muss nicht alles können, ich muss nicht alles machen, sondern warum nicht mit denen zusammenarbeiten? So, und da bin ich echt dankbar für diese Offenbarung. Und dann nehme ich natürlich diese Komplimente gerne an. Also wenn mir das tatsächlich in die Wiege gelegt worden ist, dann habe ich da eine gewisse Aufgabe, die Leute dann auch willkommen zu heißen und zu verbinden und Host zu sein beim Event. Und das mache ich auch gern.
Und deswegen ganz gnadenlos, wir müssen es eh machen. Deswegen machen wir es jetzt schon mal und nachher nochmal. Wir haben ja dieses Jahr Gott sei Dank noch mindestens 2 Events zusammen, lieber Max, im schönen Grallerhof. Und nachdem der Stefan neulich auch bei der Michaela Altenberger im Grallerhof-Podcast zu Gast war, habe ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen, das zu erwähnen. Es gibt einmal, ich glaube, wir kommen am 30. September raus, lieber Stefan. Da gibt's dann noch eine kurze Möglichkeit zu reagieren. Da gibt's nämlich einerseits von der Lebenfirma Mitocare, von unserem Christian Burkhardt, ein Event vom, ich glaube, 14. bis 17. Oktober, schlag mich nicht tot, aber zumindest.
Ich glaub, 12. bis 16. fast.
Siehst du, also ja, genau, Zahlen und ich haben wir schon mal festgestellt, ist eh immer super. Vertraut mir bei Dosierungen von irgendwelchen Substanzen, aber bitte nicht am Kalender. Und dann haben wir im November auch nochmal das Top-End, High-End, Grallerhof Longevity Event gemeinsam, wo du dann auch als Gastgeber so unglaublich die Menschen durch die Tage trägst. Ja,
der Aufschlag schon.
Ja, es ist
immer ein Highlight. Stefan, wann kommst du denn mal dazu?
Ja, ich beobachte aus der Entfernung. Wohlgefällig. Ja. Ich glaub, vor allem von mir kann man ja auch nichts lernen. Also von euch kann man was lernen. Vom Andreas kann man alle Dosierungen lernen und alle Wirkstoffe und alle Hintergründe und alle Substanzen und alle Lifestyle-Hacks. Da ist der Andreas halt das wandelnde Lexikon. Und von Max, von dir kann man zumindest einmal lernen, wie man sich gut umarmen lässt. Und das ist auch, glaube ich, sehr viel wertvoller als ganz vieles, was wir sonst Woche für Woche hier ausbreiten vor den Leuten.
Jetzt haben wir uns gegenseitig unheimlich viel Diamantenstaub in den Arsch geblasen. Das ist auch toll. Jetzt ist die Frage, wollen wir noch was arbeiten, lieber Stefan? Oder?
Nein, wir wollen nichts mehr arbeiten. Wir sind fertig. Ich mache zu. Außer es will noch jemand was sagen. Das ist natürlich bei uns
Ich gehe unbefriedigt weg. Du hast am Anfang gesagt, der Max gibt uns am Ende der
eine
Folge
Formel?
Eine Formel, wie man ganz schnell glücklich in den Flow kommt. Die will ich jetzt schon noch haben, weil das könnte ich auch brauchen.
Die wollte ich nämlich gerade noch, und ich mache es auch kurz, weil im Buch, also ich würde mich natürlich freuen, wenn die Leute es dann lesen, aber ich verrate jetzt schon mal. Also im Grunde geht es mir um Fragen. Ich glaube, dass wir uns tatsächlich oft nicht die richtigen Fragen stellen. Und wenn man anfängt, und ich habe im Buch viele Fragen, sich wieder mal die Fragen zu stellen. So, was begeistert mich wirklich? Was will ich heute mit diesem wertvollen Tag tun? Was ist eine Sache, die, wenn heute erledigt, den Tag wertvoller macht? Es gibt da zahlreiche. Mhm. Und wenn man sich Fragen stellt, dann kommt man nach und nach auf Dinge, die einen begeistern. Und dann sind wir bei dem Dünger fürs Gehirn. Allerdings, weil der Flow-Zustand auch so ein paradoxes Phänomen ist, möchte ich gerne mit einem Konzept enden, das ich selber sehr ansprechend finde, eigentlich aus der buddhistischen Philosophie. Und es nennt sich die engagierte Unbekümmertheit. Und ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, aber das beschreibt für mich sehr gut, ja, nicht nur die Herausforderung, in Flow-Zustände zu kommen, aber generell so dem Leben mit all seinen Herausforderungen zu begegnen. Und zwar geht es in etwa so, dass es keine Entschuldigung dafür gibt, nicht jeden Tag zu versuchen, die Welt aus ihren Angeln zu heben, ein Stück besser zu machen, dein Umfeld positiv zu beeinflussen, herauszuholen, was geht, deine Ziele zu erreichen und dann abends ins Bett zu gehen, lachend darüber, dass es dir wieder nicht gelungen ist. Und das ist das Konzept der engagierten Unbekümmertheit. Und das ist natürlich jetzt so leicht ironisch formuliert, aber auch der Gedanke dahinter, den finde ich so ansprechend, weil im Grunde geht es darum, sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Und dennoch ist das keine Entschuldigung, also auch wenn die Welt um dich herum verrückt spielt, es nicht dennoch zu versuchen.
Bemüht euch, Leute draußen, gebt euer Bestes und scheißt euch nicht in die Hosen, wenn es nicht gelingt.
Genau so ist es. Ja. Am Ende nicht so ernst nehmen und mit ein bisschen Humor einfach sagen, am Ende begleiten wir uns wie Ram Dass, auch einer, den der Andreas gut findet, es mal gesagt hat, am Ende begleiten wir uns sowieso alle nur nach Hause. Also alles nicht so ernst nehmen, aber dennoch versuchen rauszuholen, was geht.
Und der letzte fürs Phrasenschwein, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen.
Aufforderung von mir noch. Also, liebe Leute da draußen, folgt dem Max Gotzler auch auf Instagram.
Hört den Podcast, kauft das Buch, kauft die Bücher.
Und lasst euch von ihm umarmen.
Genau, und bucht unsere Events, dann könnt ihr den lieben Max live erleben und wenn ihr dann noch irgendwie Raum für was anderes habt, ich bin auch noch da, also dementsprechend. Der
Andreas kann euch auch umarmen. Ich bin ja von beiden schon umarmt worden und es ist beide können das gut.
Beim Andreas ist es schwierig, wirklich dann zu umarmen, weil er so einen großen Brustkorb hat.
Wenn du aus deinem Trainingscamp dafür, wieder zurückkommst, ist auch das in meinem.
Dafür ist der Max so groß, man drückt sich so ein bisschen an seinen Nabel.
So, ihr Lieben, passt auf euch auf, bleibt uns gewogen. Danke fürs Dasein, lieber Max, das war ein Fest. Danke, Stefan, für die tolle Episode. Uns gibt's nächste Woche wieder. Da reden wir über.
Wir reden über Mikrostrom.
Das ist auch ganz großartig. Der frequenzspezifische Mikrostrom sucht euch nächste Woche ein.
Bis dahin. Zur Regeneration und Wundheilung.
Bleibt elektrisiert, ihr Lieben.
Und genau. Herzlichen Dank, Max.
Danke euch, ihr beiden. Haben ein Vergnügen.
Bis nächste Woche. Dankeschön. Ciao, ciao.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.